12. November 2002. Schatten schleichen durch die dunklen Straßen. Die Bäume im Stadtpark glitzern feucht im kühlen Mondlicht. Kleine Nebel tanzen um die Mauern des Gottesackerfriedhofs. Nur der sterbende Tag säuselt durch den Rhododendron. Schweigend und mächtig liegen die Gräber der Gestrigen im Hut der ewigen Ruhe. Wie eine stille Endgültigkeit hat sich Efeu ausgebreitet auf den alten Steinplatten, den verzierten Bögen. Selbst das kleine, sonst so emsige Getier schläft. Die Stille der Toten ist hier zu Haus. Doch gegen 1.15 Uhr wird ein Scharren hörbar. Die Engel aus Stein blicken starr durch die Nacht und im Bogenzehen des Gottesackers tut sich die Erde auf. Denn nicht alle Bewohner sind mit der ewigen Ruhe gesegnet. Christian Thomasius, ehemaliger Jurist und Philosoph, seit 278 Jahren hier wohnhaft, steigt aus seinem Grab. Er macht sich auf den Weg zu demjenigen, der als einziger sein Schicksal teilt. Friedrich Hoffmann, seines Zeichens Mediziner und Hobbytheologe, Bogen 47. Die alten Knochen von Thomasius klappern durch die Dunkelheit. Sie kennen den Weg genau. Seit so langer Zeit sind sich Hoffmann und Thomasius die einzigen Gesprächspartner. Auch wenn sie im Leben nicht auf derselben Seite kämpften, so müssen sie sich im Tode doch denselben Friedhof teilen.
Hey! Hoffmann! Hoffmann! Thomasius! Was will er? Ich würde gern ein bisschen mit ihm plaudern. Er möge gehen und mich noch ein wenig ruhen lassen. Es scheint mir noch nicht spät genug, um mich von meiner Ruhestätte zu erheben. Oh, man hat den Professor Blümchen ans Grab gebracht, wie entzückend. Das Grauen erweckt mich bereits früh in der Nacht. Mir scheint, dass der heutige Tag sein 260. Todestag ist. Es scheint so. Ich entbiete meine aufrichtigen Glückwünsche. Wir sollten dies begießen, wie jedes Jahrzehnt. Oder hat er vor, heute mal wieder in Depressionen zu schwelgen, weil es ihm nicht möglich war, die Abschaffung der Hexenverfolgung zu verhindern? Thomasius! Ist es ihm nicht möglich, diese andauernden Provokationen ein wenig einzuschränken? Oder ist es sein Begehren, wieder ein Jahrzehnt lang ein und dieselbe Diskussion zu führen? Ich bin überrascht, Hoffmann. Es fiel mir bisher nicht auf, dass von seiner Seite kein Interesse an dieser Diskussion bestand. Er wird doch wohl nicht etwa fortschrittlich werden und meinen Gesichtspunkt zu dem seinigen machen? Niemals. Ich stehe nach wie vor zu dem, was ich 1703 in De Potentia Diaboli in Corpora schrieb. Doch scheint es mir mehr das Werk eines Verrückten zu sein, denn eines Gelehrten. Dafür, dass Gelehrsamkeit und Verrücktheit sich nicht zwangsläufig ausschließen, ist er ja wohl das beste Beispiel, Thomasius. Er hat einen Kampf geführt gegen das Suprematat der Theologie und Scholastik im 17. Jahrhundert. Was wollte er denn damit bezwecken, hä? Genau das, was ich bezweckt habe.
nämlich die Gründung einer Universität und Direktor derselben zu sein, die frei ist von der Vorrangstellung der Theologie und der Philosophie, die christliche Dogmen verbreitet.
Und was glaubt er? Macht die Gesellschaft des Jahres 2002 zu einer besseren ohne die Scholastik? Glaubt er, dass die jetzt Menschen freier sind, weil der große Christian Thomasius ihnen die Religion genommen hat? Ich glaube nicht, ich weiß es. Und was denkt er? Aus welchem Grunde werden die Menschen nach und nach wahnsinnig?
Die Gesellschaft macht sie zu dem, was sie sind. Folglich liegt es an ihnen selbst.
Will er nicht endlich herauskommen, dass ich nicht die ganze Zeit auf ihn herunterschauen muss? Na gut, er hält es also für ausgeschlossen, dass es das Werk des Diaboli sein soll. Ah, und wenn schon.
Fürsorglich hilft Thomasius seinem Streitkumpanen aus dem Sarg. Sie beginnen einen bedächtigen Spaziergang durch ihren Garten.
Ich frage ihn nach dem Unterschied zwischen dem Werk der Hexen und dem heutigen, langsam dahinschleichenden Tod, den die Medikamente verursachen, die den Menschen von seiner Depression befreien sollen. Und er kann mir glauben, dass diese Medikamente früher oder später zum Tode führen, habe ich bereits vor 300 Jahren herausgefunden und deren Einnahme seit jeher strikt abgelehnt.
Es liegt mir fern, seine medizinischen Forschungsergebnisse anzuzweifeln. Seine verrichtete Arbeit als Mediziner weiß ich wohl zu schätzen. Doch halte ich es für völlig ausgeschlossen, dass der Teufel den menschlichen Körper besetzt und dieser ein Bündnis mit ihm eingeht.
Ich stehe auch heute noch hinter dem, was ich 1684 in der Crimine Magiae geschrieben habe. In diesem verwarf ich nicht nur die Möglichkeit, sondern letztendlich auch die Beweisbarkeit des Teufelsbündnisses. Der Körper, lieber Thomasius, ist eine göttliche Maschine. Zu dieser Erkenntnis gelangte ich während meines Medizinstudiums. Und ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wieso ein derartiges, gottgeschaffenes Wunderwerk sich einfach so, ohne ersichtlichen Grund, selbst zerstören sollte, wenn nicht der Diaboli sich des menschlichen Körpers bemächtigt hätte. Der Teufel ist Gottes Feind und er sucht Wege, das Werk des Allmächtigen zu zerstören, will er das ewig anzweifeln.
Der Teufel ist des Gottes Feind. Dann muss ich wohl der Teufel sein.
Die Menschheit ist auf dem besten Wege, sich selbst zu vernichten. Alles in ihrem Leben dreht sich ausschließlich um Besitz. Die Menschen führen Kriege deswegen. Sie entwickeln Elektrizität, Automobile, Telefone, um ständig miteinander kommunizieren zu können, ohne sich dabei in die Augen schauen zu müssen. Nahezu jeder besitzt eines, selbst in frühem Alter schon. Die menschliche Kommunikation scheint unabhängig von gewissen Besitzesgütern gar nicht mehr zu funktionieren. Und die Menschen wollen immer mehr besitzen, um letztendlich jämmerlich daran zu krepieren. Das versichere ich ihm.
Hoffmann hat sich hinter einem Grabstein aufgebaut, als würde er wie in alten Zeiten an einem Pult dozieren. Nachdrücklich haut er mit dem Knochen auf die Steinplatte.
Und Sie wollen sogar Ihresgleichen besitzen, wertester Hoffmann. Betrachten wir doch nur einmal das Verhalten von Liebespaaren. Ihr größtes Streben zielt darauf ab, gegenseitig Besitz voneinander einzunehmen. Nicht ohne Grund stellte ich Bigamie nach extremstem Naturrecht in einem meiner Werke als erlaubt dar. Ich gehe davon aus, dass ihm mein Lehrbuch des Naturrechts bekannt ist. Doch die schlimmste Form von Besitzstreben, nämlich Menschen besitzen zu wollen, war im Feudalsystem wohl doch wesentlich massiver vertreten als in der heutigen Zeit. Menschen zu versklaven und zu töten ist heute glücklicherweise gegen das Gesetz. Früher war es das Gesetz.
Von dieser Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet. Da muss ich ihm zustimmen, Thomasius. Jedoch sehe ich für die Zukunft im materiellen Bereich eine weitaus größere Gefahr. Die Menschen sind besessen vom Besitzesdenken und damit verbunden auch vom Gedanken an Geld. Dieses Thema wird irgendwann so viel Raum in ihrem Kopf einnehmen, dass es ihnen verwehrt bleibt, sich Wissen anzueignen.
Das würde ich wiederum differenziert betrachten. Sicherlich will er darauf hinaus, dass das Wissen der Gelehrten im Vergleich zu unserer Lebzeit abgenommen hat. Jedoch hat die Anzahl der Gelehrten zugenommen, allein schon deshalb, weil Frauen im jetzigen Zeitalter die Möglichkeit, sich Wissen anzueignen, nahezu gleichermaßen gewährt ist. Diese Gesellschaft ist nicht mehr vom Analphabetismus geprägt. Doch ist es durchaus vorstellbar, dass die Art und Weise, Menschen zu Bildung zu verhelfen, sich zunehmend verschlechtert. Sich Wissen anzueignen scheint ohne den Besitz gewisser Gerätschaften, die Informationen unserer Stadt speichern, gar nicht mehr möglich zu sein. So gesehen ist es schon möglich, dass das Wissen im Durchschnitt im Laufe der Jahrhunderte wieder abnimmt, was zur allgemeinen Verdummung führen kann.
Und wir scheinen dazu verdammt zu sein, uns das alles mit anzuschauen und Jahrzehnt für Jahrzehnt aufs Neue darüber zu diskutieren.
Wobei mir nicht entgangen ist, dass unsere Ansichten gar nicht so kontrovers sind, wie ich bisher annahm.
Ja, wir stimmen in einigen Punkten überein, die aber nur das Resultat von etwas sind. Über den Auslöser, mein Lieber, dem Teufel, sind wir uns jedoch nicht einig. Das war aber schließlich der Ausgangspunkt dieser Diskussion.
Hoffmann, spüre ich eine erneute Diskussionslust in ihm aufsteigen?
Nun ja, eigentlich nicht. Doch ein Anliegen hätte ich schon noch. Er hat sich ja nun ausgiebig mit dem Naturrecht befasst und es studiert. Wie kann er sich dann erklären, dass eine Spezies im Vergleich zu all den anderen Arten von Lebewesen so selbstzerstörerisch werden kann, wenn es nicht das Werk des Teufels sein soll? Wie sollte es dazu kommen, dass die Natur ausgerechnet bei dieser Art einen so groben Fehler begangen hat?
Es liegt nicht im Aufgabenbereich von Mutter Natur, die von ihr geschaffenen Lebewesen Zeit ihres Lebens zu kontrollieren. Vielmehr verhält es sich so, dass sie jeder Art eine spezielle Gabe auf den Weg gibt, für die jedes Individuum selbst verantwortlich ist. So können Hasen beispielsweise unglaublich schnell und weit springen, was ihnen im Großen und Ganzen recht nützlich ist. Nutzen Sie diese Fähigkeit nun aber, um einen Abhang hinunterzuspringen, so sind die Folgen dessen deren Problem. So verhält es sich auch mit dem Menschen. Die einzige Gabe, die ihm zuteil wurde, ist Erfindungsreichtum. Er ist seit seines Lebens immer wieder damit beschäftigt, irgendetwas zu erfinden. Intelligenz bedeutet letztendlich nichts anderes, als das Wissen von den Erfindungen zu haben. Wissen ist demzufolge nur das Resultat vom naturgegebenen Erfindungsreichtum. Daraus folgt außerdem, dass Gott nichts weiter als eine Erfindung des Menschen ist. Es ist also recht idiotisch zu glauben, dass Gott den Menschen erschaffen hat und irgendein dahergelaufenes kleines Teufelchen versucht, ihm einen Strich durch die Rechnung zu machen.
Höre ich recht? Er will mich demnach der Idiotie bezichtigen. Welchen Ton maßt er sich an?
Hoffmann sieht eine gräuliche Visage und dreht Thomasius das Rückgrat zu. Sie sind bereits wieder an Bogen 47 angelangt und Thomasius erkennt, wenn er nicht gleich einlenkt, wird Hoffmann sich wieder ein Jahrzehnt lang beleidigt in sein Grab verkrümeln.
Oh, Hoffmännchen. Hey, Hoffmann, mein Bester. Ich wäre durchaus gewillt, mich aufrichtig bei ihm zu entschuldigen, wenn er doch nur zurückkäme.
Also gut, ich erwarte die Entschuldigung.
Ehrwürdiger Hoffmann, hiermit entschuldige ich mich aufrichtig für die Wahl meiner Worte und gebe zugleich zu bedenken, dass ich mich meiner eigenen Kritik am Menschen nicht ausgrenze, obgleich ich seit 278 Jahren keinen Einfluss mehr darauf habe.
Naja, angenommen. Ich bin der Diskussion müde. Er schlug vor, meinen Todestag zu begießen. Auch ich bin nun nicht mehr abgeneigt von einem guten Tröpfchen. Was schlägt er vor, wie dieses zu beschaffen sei?
Der eigentliche Grund, weshalb ich ihn zu wecken gedachte, war, dass ich im Städtischen Tagesblatt einen Artikel über ein Wirtshaus gelesen habe, welches sehr guten Schnaps führen soll. Mir beliebte danach, dies mit ihm gemeinsam zu probieren.
Dass der heutige Tag ausgerechnet sein 260. Todestag ist, ist ein willkommener Zufall.
Und was glaubt er, wie wir das anstellen sollen? Uns an einen Tisch setzen und einfach einen Schnaps zu bestellen?
Natürlich nicht, mein lieber Hoffmann. Es ist 4 Uhr morgens. Das Wirtshaus hat bereits geschlossen. Wir können uns einen Weg ins Innere schaffen und uns selbst bedienen.
Einbruch? Lieber Thomasius, das ist gesetzeswidrig.
Was soll uns schon passieren? Wir sind sowieso tot. Es gibt keine Gesetze für Tote.
Wir haben jetzt die Möglichkeit, erst so richtig zu leben. Wann begreift er das endlich mal und legt seine Verkrampftheit ab?
Wo er recht hat, hat er recht. Also gut, Thomasius. Ich willige ein. Lass uns gehen.
Klappernd und von vergangenen Jugendtagen beflügelt, toben die beiden durch die menschenleeren Straßen. Modriger Geruch folgt ihnen bis zum ehrwürdigen Wirtshaus Sargdeckel. Kichernd, als würden sie einen Kommilitonenstreich aushecken, schleichen sie um das Gebäude herum. Als sie mit ihren knorrigen Fingergliedern das Türschloss nicht geöffnet kriegen, rütteln sie an den Fenstern. Hinter 2 Mülltonnen entdecken sie ein offenes Kellerfenster. Hoffmann, von Übermut und Begier nach Schnaps gepackt, verschafft sich hemmungslos Einlass. Krachend fällt sein Gerippe auf den steinigen Boden, das des Thomasius hinterher.
Thomasius, hier steht er, der Schnaps.
Schulterblätter klopfend und lachend sitzen sie bis zum Morgengrauen, lassen dem 21. Jahrhundert seinen Lauf und feiern die guten alten Zeiten. In ihren Gläsern spiegelt sich die beruhigende Gewissheit, dass sie mit den neuen Zeiten nichts mehr zu tun haben.
Dies noch einmal zu erleben.